Liebe Schwestern, liebe Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, liebe Freunde und liebe Gäste, heute geht es um Beziehungen von Gemeindegliedern untereinander. Es geht um Liebe oder Hass, um Licht oder Finsternis. Gegensätze, wie sie nicht größer sein könnten. Und der mir vorgegebene Bibeltext ist sehr herausfordernd. Er ist provokativ. Ja, er polarisiert sogar und ist extrem radikal. Wie ihr merken werdet, ist es auch für mich keine leichte Predigt und es wird auch euch sehr herausfordern. Aber zunächst eine kleine Geschichte. 70 Meter unter der Oberfläche Londons in einem U-Bahnhof steht ein junger Mann auf einem Bahnsteig in der Nacht und auf der gegenüberliegenden Seite ist auch ein Bahnsteig und da ist eine junge, wunderschöne Dame und er winkt ihr so leicht zu. Sie schaut zwar, aber reagiert nicht. Dann winkt er etwas aufgeregter, aber tut sich immer noch nichts. Dann hüpft er und denkt, so die Aufmerksamkeit zu erregen. Sie schaut auch rüber, aber keine Regung. Komisch, denkt er. Und dann auf einmal merkt er, auf seinem Bahnsteig ist das Licht ausgefallen. Er steht im Dunkeln, die sieht ihn überhaupt nicht. Ich hoffe, dass es heute mit meiner Predigt nicht so geht, sondern, ich habe ja hier Strahler, dass ihr nicht nur mich seht, sondern auch hört, was Gott zu euch zu reden hat. Schauen wir uns den Bibeltext an. Da steht er schon. Was ich euch schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang an kennt. Es ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde. Und doch ist es ein neues Gebot, das ich euch schreibe. Das Neue ist eine Tatsache, die sich in Christus und in euch als wahr erweist. Die Finsternis weicht ja zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Wer behauptet, im Licht zu leben und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist immer noch in der Dunkelheit. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und nichts in ihm bringt ihn oder andere zu Fall. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis, er tappt im Finstern umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Das steht in 1. Johannes 2, Vers 7 bis 11 und das ist jetzt nach der Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden. Johannes, dieser Jünger Jesu, war ungefähr 90 Jahre alt und als er das schrieb, war es etwa 60 Jahre nach Jesu Auferstehung, Tod und dann auch der Gründung der Gemeinde in Jerusalem. Er schreibt in einem sehr familiären, freundlichen Ton an die Lieben oder auch die Kindlein, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Und diese Botschaft ist eben kein altes, sondern ein neues Gebot, ein bekanntes aber. Und da fängt die Herausforderung schon an. Gebot, ein Gesetz, eine Anweisung ist für uns als freiheitsliebende Menschen der Postmoderne überhaupt nicht so angenehm. Aber wir finden das Thema auch schon im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 34 und 35. Da heißt, sagt Jesus, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und auch im 15. Kapitel, Vers 12 heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Jesus hat in der Tat sein Leben hingegeben. Er ist gestorben am Kreuz, damit alle Menschen, wenn sie denn wollen, wirklich frei werden von Schuld. Der Schöpfer Himmels und der Erde liebt tatsächlich seine Geschöpfe. Und das ist aus keiner anderen Religion so bekannt. Die anderen angeblichen Götter sind in Wirklichkeit Götzen oder solche, die von Menschen erfunden sind oder vom Teufel eingegeben. Statt zu lieben, fordern sie Opfer und teilweise so radikal, dass sie Menschenopfer verlangen. Und erst wenn der Mensch dem Gott geopfert hat, dann kann er vielleicht etwas Gutes von ihm bekommen. Als ich vor einigen Wochen mit meiner Frau in Sri Lanka in einem Taxi fuhr, blieb er plötzlich stehen, stieg aus, kam nach kurzer Zeit wieder rein und ich fragte ihn, was war denn da? Und dann sagte er, ja, ich habe mal eben dem Buddha so ein paar Geldscheine da reingeworfen, damit er uns bewahrt. ja, Bewahrung gegen Geld und Opfer. Nein, so ist unser Gott nicht. Vor 2 Wochen haben wir hier von Klaus Wunderlich in sehr eindrucksvoller Weise gehört, dass es Gott war, der zuallererst auf den Menschen zugegangen ist, als er Mist gebaut hat. Der Kain, der seinen Bruder umgebracht hatte, den hat Gott angesprochen und er hat ihm ein Zeichen auf die Stirn gegeben, damit andere diesen Mann nicht umbringen. Gott spricht jeden Menschen aktiv an. Und dabei ist Gott voller Liebe. Seine Liebe ist so eindrucksvoll, dass er sie bewiesen hat, indem er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat. Und der war hier und hat gelebt. Und obwohl er keinerlei Sünde und Schuld hatte, ist er dann am Kreuz gestorben, um die Schuld aller Menschen zu sühnen. Welcher andere Gott tut so etwas? Welcher Gott opfert seinen Sohn? Keiner, überhaupt keiner. Im Gegenteil, die Götter verlangen noch mehr von den Menschen. Und diese Götzen machen die Menschen dann zu Sklaven. Und das Gegenteil ist bei unserem Gott der Fall. Er befreit die Menschen, das haben wir ja eben gesungen, aus der Sklaverei und er schenkt ihnen wirklich wahres Glück. Johannes unterstreicht in dem Vers 8, den wir hier als Text haben, das Neue ist eine Tatsache, die sich in Christus und in euch als wahr erweist. Ja, Gott ist Liebe und sein Gebot ist an uns ein Liebesgebot. Er sagt, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Gott gebietet seinen Christen im Alltag ausschließlich von der Liebe motiviert zu leben. Die damaligen Christen, als das geschrieben wurde, haben das befolgt und dadurch fielen sie in ihrer Gesellschaft, ihrer Umgebung auf. Sie verhielten sich eben anders als die heidnischen Mitmenschen. Sie nahmen sich in vorbehaltloser Liebe gegenseitig an, unabhängig davon, wie alt sie waren, ob Männlein, Weiblein, aus welchem Volk, aus welcher Rasse, aus welcher anderen Gegend sie kamen, von welcher Abstammung. Egal, sie liebten sich untereinander. Und die Frage ist ja für uns heute auch, falle ich eigentlich in meiner Gesellschaft, in meiner Umgebung dadurch auf, dass ich meine Glaubensgeschwister liebe? Liebe, das ist ja so ein Allerweltsbegriff. Ist das jetzt das Verliebtsein von Turteltäubchen oder die Zuneigung zu einem anderen Menschen, vielleicht Sympathie oder die echte Wertschätzung einer anderen Person? Im Bibeltext steht für das Wort Liebe im Griechischen Agape. Und mit Agape ist gemeint die göttliche oder auch die christliche Liebe. Aber was heißt das denn? Ich wiederhole nochmal, was Jesus selbst gesagt hat. Liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Es geht also darum, aus der Kraft Jesu heraus zu lieben. Es geht nicht darum, aus eigenem Antrieb und weil es so sein sollte, zu lieben, schon gar nicht mit dem Hintergedanken, wieder geliebt zu werden oder etwas davon zu haben. Nein, es geht allein darum, den anderen von der Liebe Jesu zu den erlösten Sündern her selbst zu lieben. Denn der andere, den ich liebe, ist ja auch einer, der einen gnädigen Gott hat. Und ganz praktisch bedeutet das, dass ich die Schlechtigkeiten, das Unvermögen, die schlechten Eigenschaften, das falsche Verhalten und viele andere negative Eigenschaften beim anderen nicht herauspicke, sondern im Gegenteil positiv damit umgehe und entdecke, dass der andere eben auch ein Christenmensch ist, der von Jesus weiterentwickelt wurde zu einem Heiligen. Liebende sind wirklich Entdeckertypen. Du sagst vielleicht oder denkst, das geht doch überhaupt nicht. Ich kann doch nicht darüber hinwegsehen, was mich an dem anderen so stört. Wie kann ich denn die Augen verschließen vor dem vielen Negativen im anderen? Das geht doch gar nicht. Einfach gar nichts Negatives sehen? Nein, das funktioniert so nicht, in der Tat. Und jemand vorbehaltlos lieben? Wie soll das denn gehen? Das geht doch nicht, oder? Doch, es geht. Allerdings nicht aus eigener Kraft heraus, sondern nur ausschließlich durch die Liebe Jesu, unseres Herrn. Und Johannes drückt das so aus, Das Neue ist eine Tatsache, die sich in Christus und in euch als wahr erweist. Denken wir doch mal an uns selber. Wenn Jesus nur unsere Schlechtigkeiten sehen würde, die ja zweifellos vorhanden sind, ja, wie soll er uns denn lieben? Ja, er liebt uns trotzdem. Er hat uns wirklich lieb von ganzem Herzen und er hat sich für uns am Kreuz geopfert. Wenn wir das nicht für wahrnehmen, dann ist der ganze Glaube umsonst. Dann brauchen wir nicht zu glauben. Jesus will wirklich, dass wir aus der Situation des Blutrotseins vor Sünde schneeweiß werden ohne Sünde. Und nur wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch wirklich andere Menschen lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Also nochmal, stell dir einfach mal die Frage, falle ich eigentlich in unserer Gesellschaft, in meiner Umgebung dadurch auf, dass ich meine Glaubensgeschwister vorbehaltlos liebe und das nicht nur mit Reden und Worten, sondern in der Tat? Agape, das bedeutet eben nicht nur Zuneigung, Wertschätzung, neutrale Duldung, sondern ein ganz positives Aufeinanderzugehen, ein positives Wollen des anderen aus der Liebe Jesu heraus. Johannes nennt das Liebe unter den Geschwistern oder die Bruderliebe. Das ist ein altmodischer Begriff, aber er passt immer noch sehr gut, denn das ist es. Unsere Geschwister, wenn wir denn welche haben, haben wir uns ja auch nicht selber ausgesucht, unsere leiblichen Geschwister, sondern die sind einfach da. Und genauso hat Jesus die Menschen ausgesucht, die er in seine Gemeinde haben will. Jesus selbst sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also der Bruder, die Schwester, die heute hier vor dir, hinter dir, neben dir, rechts oder links sitzt, ist nicht deine Wahl, sondern die Wahl von Jesus Christus. Jesus hat auch nicht die guten, schönen, reichen, besonderen, die perfekten ausgewählt für seine Gemeinde. Er sagt einmal, Prostituierte, Steuerhinterzieher kommen eher ins Himmelreich als die Schriftgelehrten. Das sollten wir uns ab und zu mal merken und daran erinnern, dass es nicht diese ganz besonders Guten sind, die in seinem Wort bestens Bescheid wissen, die Schriftgelehrten, oder die sich perfekt verhalten, sondern dass es Sünder sind, die er aussucht. Und wir, das ist einfach so, als Christen sind erlöste Sünder. Und wir sind alle erlöst und deshalb, nur deshalb, können wir auch mit der Kraft Jesu den anderen lieben. Ich meine, wir sollten uns darüber riesig freuen. Das bringt zum Jubel, das bringt uns dazu, ihn anzubeten, dass wir zu denjenigen gehören, die er ausgewählt hat, zu seiner Gemeinde zu gehören. Und wenn ich singen könnte, dann würde ich jetzt ein Loblied schmettern. Kann ich leider nicht. Also nochmal, das Erste, was wir hier aus dem Brief des Johannes lernen können, ist dieses alte und neue Gebot. Durch die Kraft Jesu Christi schaffen wir es tatsächlich, unsere Glaubensgeschwister so zu lieben, wie sie sind. Johannes bringt auch noch weitere Verhaltenshinweise. Er schreibt das sehr systematisch, was Jesusgemäß ist oder, wie wir sagen, Christuszentriert, unser Motto. Es folgen dann drei Verse, die alle mit wer anfangen. Wer behauptet, wer liebt, wer hasst. Also da werden nicht alle in einen Korb gepackt, sondern jeder soll selbst entscheiden für sich, ob er denn hiermit gemeint ist oder nicht. An diesem Gegensatz von Licht und Finsternis macht Johannes deutlich, wie es mit Hass und Liebe aussieht. Licht finden wir häufig im Neuen Testament. Am Anfang des Johannesevangeliums zum Beispiel sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Oder im Matthäusevangelium sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und sowohl Paulus als auch Jesus reden von den Kindern des Lichts. Paulus sagt, dass es Werke des Lichts gibt. Das Licht bringt eine Person in die Wahrheit durch Jesus Christus. Als Christen erwarten wir den Tag des Herrn, wo das Licht die Finsternis überwinden wird. Das Licht ist uns ja gut bekannt. Wer hat ein Handy dabei, der macht mal seine Taschenlampenfunktion an. Na, jetzt geht's nicht. Vorführeffekt. Ja? Habt ihr sowas? Oh, das sind doch bestimmt noch mehr. Ah ja, da kommen noch ein paar. So, jetzt schaltet mal Finsternis ein. Geht nicht, ne? Unter Finsternis können wir uns schlecht was vorstellen. In unserer Gegend wird es ja auch nicht ganz dunkel. Wir haben Straßenbeleuchtung an, auch nachts. Dann scheint der Mond, die Sterne. So richtig finster wird es nicht. Da muss man schon unter die Erde gehen. Ich war mal in einer Höhle und da wurde dann für eine Minute das Licht ausgeschaltet. Das war sehr lang, kam mir jedenfalls so vor. Und ich habe gedacht, na, hoffentlich geht's bald wieder an, weil mir jegliche Orientierung fehlte. Gott ist 100% Licht und Finsternis ist 0% Licht. Finsternis ist die Abwesenheit, die komplette Abwesenheit von Licht. Und ohne Licht gibt es kein Leben. Ohne Licht wächst keine Pflanze, findet keine Photosynthese statt, gibt es kein Blattgrün. Und wie ist das mit dem Mensch ohne Licht? Ich habe einen guten Freund und Christen, einen Chinese, der hier in Deutschland studiert und gerade seine Doktorarbeit schreibt, Ike Pan. Und er beschäftigt sich mit der Wirkung von Licht auf den menschlichen Körper, insbesondere durch die Aufnahme über die Haut. Und er hat mir erklärt, dass wenn künstliche Beleuchtung da ist, so wie hier, wird kein Vitamin D entwickelt im Körper. Das führt dazu, dass der Mensch auf Dauer schwächer wird, anfälliger für Krankheiten und so weiter. Wenn dem Mensch aber wirklich der Finsternis ausgesetzt wird und das über längere Zeit, dann wirkt sich das katastrophal aus. Die Menschen können Depressionen bekommen, sie können es nicht mehr aushalten auf Dauer, sie können einfach nicht ohne Licht leben. Und Johannes schreibt in Vers 8, die Finsternis weicht ja zurück und das wahre Licht leuchtet schon. Die damaligen Christen hatten sich ja von den Göttern, den griechischen hauptsächlich und römischen Göttern, bekehrt zu dem lebendigen Gott. Und sie schenkten dem Evangelium, der frohen Botschaft von Jesus Christus, ihren Glauben und das veränderte ihr Verhalten. Die Finsternis der falschen Götter war gewichen und das wahre Licht Jesus leuchtete in und durch sie. Und genau das erlebt auch jeder, der heute zum Glauben an Jesus Christus kommt, so wie wir das eben in dem Zeugnis gehört haben. Wenn jemand sich bekehrt zu Jesus Christus, dann kommt das Licht in sein Leben hinein, Freude und ein gewaltiges Glück. Von 0% Licht auf 100%. Wenn es nicht so ganz hell ist, etwas düster, dann pflegen wir ja eine Lampe anzumachen. In jedem Supermarkt, an der Gemüsetheke sind hellstrahlende, sonnenartige Beleuchtungen, damit man die Farben dieser Früchte bestens erkennt und natürlich Kauflust entwickelt. Und genauso strahlt die Liebe Gottes uns an und sie macht uns als farbige Christen. Christen, die dann wirklich glücklich die frohe Botschaft verkündigen können, nicht nur mit Worten, sondern auch in ihrem Tun. Das Verhalten von einem Menschen, der dem Licht Jesu ausgesetzt ist, ist einfach anders. Vers 9 kommt nun das erste Wer. Wer behauptet, im Licht zu leben und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist immer noch in der Dunkelheit. Also dieser Wer behauptet, seine Geschwister im Glauben zu lieben, aber in Wirklichkeit hasst er sie. Eine heftige Kritik, eine starke Aussage, eine Anklage, möchte man sagen. Ein angeblicher Christ lebt nicht mehr im Licht, sondern in der Dunkelheit wie in einer finsteren Höhle. Und Johannes spricht mit seinem Brief Christen an. Christen in diesem Falle, die nur so tun, als ob, aber nicht wirklich Jesus angenommen haben. Sie signalisieren mit ihrem Verhalten das Gegenteil von Liebe. Und hier geht es um den Widerspruch von Reden und Verhalten. Und das müssen wir uns genauer ansehen. Wie ist das eigentlich? Gibt es das bei uns auch? Als ich mich mit dem Text anfing zu beschäftigen, da habe ich darüber nachgedacht, Hass unter Gemeindegliedern, gibt es das überhaupt? Ich habe mich selber gefragt, hasse ich jemand in der Gemeinde? Da ist mir erstmal keiner eingefallen, außer vielleicht einigen Leuten, wo ich nicht so die Nähe habe oder ein bisschen Distanz habe. Aber wirklich hassen, da ist mir keiner eingefallen. Nachdem ich mich intensiver mit dem Text beschäftigt habe, sind mir dann doch einige in den Kopf gekommen. Und ich werde am Schluss ein Beispiel bringen. Was ist denn eigentlich Hass? Hass ist ein intensives Abneigungsgefühl, das sogar so weit führen kann, dass es Aggressionen hervorruft. Wir kennen alle die Situation, wenn sich jemand fürchterlich über einen anderen geärgert hat und dann sagt, den bringe ich um. Meistens meinen die das nicht so ganz ernst. Hass trennt, Liebe vereint. Hass ist wirklich Trennung und Liebe ist Gemeinschaft. Und Hass ist genau das Gegenteil von Liebe. Es gibt einmal bewusst empfundenen Hass, weil irgendwas passiert ist und es einen Grund gibt. Es gibt aber auch unbewusst empfundenen Hass, also eine gewisse Abneigung, ein Aus dem Weg gehen oder Tatbestände, die man nicht so gleich wahrnimmt. Es gibt so Steigerungsstufen im Hass. Das fängt erstmal mit einem Wegsehen an. Dann kommt ein bewusstes Nicht-Wahrnehmen. Und dann eine Abneigung und schließlich ein bewusstes Behindern des anderen. Und dann ein stark motiviertes, wirkliches Hassgefühl. Und schließlich die Spitze des Hasses, der Wunsch, den anderen zu vernichten. Gibt es so einen sich steigernden Hass bei Christen, bei Gliedern unserer Gemeinde gegen andere Gemeindeglieder? Ich weiß das nicht, aber jeder von uns kann sich die Frage stellen, hasse ich jemand hier in dieser Gemeinde, in der Gemeinschaft der Christen hier in der Schillerstraße? Und wenn, auf welcher Steigerungsstufe befinde ich mich denn? Wer behauptet, seine Geschwister zu lieben und sie wirklich hasst, der ist ein Heuchler. Jesus gebraucht dieses Wort Heuchler gegenüber den Führern der Juden. 8-mal wird uns das berichtet. Heuchler, das sind Leute, die Wasser predigen und Wein trinken. Oder solche, die Liebe predigen, aber Hass erzeugen. Solche, die tun, als ob, aber ganz anders wahrgenommen werden. Wahrnehmen bei anderen ist ja noch einfach, aber merke ich es denn bei mir selber? Johannes schreibt dann in Vers 10 das Gegenteil von Heuchelei. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und nichts in ihm bringt ihn oder andere zu Fall. Welch ein Segen sind solche Leute, die mit Jesus im Licht unterwegs sind. Sie spenden Segen und nicht Zwietracht. Sie wirken zu guter Gemeinschaft hin und nicht zur Trennung. Sie sorgen für ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und echte Christen kann man sehr schnell daran erkennen. Sie gehen auf ihre Geschwister in der Gemeinde offen und mit Zuneigung zu. Sie wertschätzen den anderen, sogar wenn er anders ist. Sie können Meinungsverschiedenheiten auch aushalten. Sie fallen nicht gleich in Rage oder Zorn, sie werden nicht lautstark. Sie ziehen sich aber auch nicht aus der Affäre, wenn es Herausforderungen gibt. Sie laufen nicht vor den Problemen weg. Sie ziehen auch nicht gleich in irgendwelche Schmollecken zurück. Oder geben sich auch nicht als innerlich verletzte Opfer aus. Christen, die durch Jesu Liebe Kraft tanken und im Licht leben, die denken positiv, lösungsorientiert. Sie machen Vorschläge, wo andere nur meckern und motzen. Sie helfen Gefallenen aufzustehen. Sie können Kranke trösten und Trauernde ermutigen. Sie tun Gutes. Axel Hofeditz, den wir gehört haben, ist mir in der Beziehung ein großes Vorbild. Und er sagte neulich zu mir, in Bezug auf eine Besucherin des Cafés, wenn die nochmal wiederkommt und so provokativ ist, dann werde ich sie einfach segnen und für sie beten. Gott kann auch sie verändern. Liebe Geschwister, lasst uns doch zu der Gruppe dieser Leute gehören, die im Licht stehen, über die gesagt wird, wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und nichts in ihm bringt ihn oder andere zu Fall. Und das ist die zweite Lektion, die wir heute von Johannes lernen können. Echte Liebe zu den Glaubensgeschwistern zeigt sich im Tun und nicht im Reden. Und das im Alltag. Jetzt könnte man ja meinen, Johannes hat alles gesagt, was nötig ist. Denn wir haben ja schon zwei Lektionen gelernt. Durch die Kraft Jesu schaffen wir es tatsächlich, unsere Glaubensgeschwister zu lieben, so wie sie sind. Und zweitens, echte Liebe zu den Glaubensgeschwistern zeigt sich im Tun und nicht im Reden. Das reicht doch eigentlich schon. Aber es kommt noch ein weiterer Vers, der Vers 11. Und der hat es wirklich in sich. Johannes bestätigt da zunächst und wiederholt nochmal die Feststellung, wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Das hatten wir ja schon in Vers 9 gelesen. Aber es wird auch eine Tatsache neu betont. Und dann kommt etwas ganz Radikales, etwas Provozierendes heraus. Er tappt im Finstern umher und weiß nicht, wohin er geht. Dunkelheit hat ihn blind gemacht. Das ist ein Leben in totaler Finsternis, in der Höhle, wo kein Licht reinkommt, keine Orientierung da ist. Und dieser Christ weiß weder, wo rechts, links, oben, unten, vorne, hinten ist. Umnachtung nennt man das. Und sein Hass erfüllt sein Leben so stark, dass er schier erblindet. Und der Christ merkt scheinbar überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Er nimmt seine Umgebung gar nicht mehr richtig wahr. Ein schrecklicher, ein auswegloser Zustand. Und wenn wir das weiterdenken, besteht denn dann für Christen überhaupt noch eine Chance, aus dieser Spirale rauszukommen? Wenn einer blind ist vor Hass, kann dem überhaupt noch jemand helfen? Welch eine Dramatik. Ja, Hass macht Menschen wirklich kaputt, so wie in der Finsternis. Und Johannes bestätigt das in seinem Brief an anderer Stelle auch nochmal. In Kapitel 3, Vers 14 und 15 heißt es, wer nicht liebt, ist immer noch tot. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Oder Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Als ich das gelesen habe, dann habe ich mich gefragt, wie soll denn eigentlich ein solcher Mensch aus der Finsternis wieder herauskommen? Gibt es da überhaupt Rettung? Und dieser Text ist mir dann persönlich so richtig ins Gesicht und ins Gewissen gesprungen. Und ich habe plötzlich gedacht, wie ist es denn, wenn es dir so geht und du überhaupt nicht merkst, was mit dir los ist? Dann ist mir etwas aufgefallen. In Vers 9 lesen wir, wer behauptet, im Licht zu leben und dabei seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist immer noch in der Dunkelheit. Und dieses kleine Wörtchen noch, das signalisiert ja, dass es einen Ausweg gibt. Und es hat mir wirklich sehr geholfen, als ich über diese Stellen nachdachte. Und wenn du heute das Gefühl von Hass in dir verspürst und merkst, dass es auf eins deiner Geschwister gerichtet ist, dann warnt dieser letzte Vers sehr. Pass auf, dass du nicht komplett in diesen Strudel der Erblindung hineingerätst. Lass dich doch herausretten aus dem niederziehenden Strudel, denn es ist noch nicht zu spät. Und die Bibel bezeugt uns an mehreren Stellen, dass das möglich ist. Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. In Johannes 12, Vers 46, ich bin das Licht, als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und Paulus erfährt von Jesus in Apostelgeschichte 26, Vers 18, du sollst den Menschen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Leben zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören. Und die letzte Stelle, 1. Petrus 2, Vers 9. Aber ihr Christen seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er, Jesus, hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie, unübertrefflich er ist. Ja, das gibt Hoffnung. Aber wie soll das in der Praxis geschehen? Was kann ich denn tun, wenn die Liebe Jesu mich nicht mehr so antreibt, wenn ich Glaubensgeschwister nicht mehr ausstehen kann, wenn ich sie nicht mehr riechen kann, wenn ich ihnen aus dem Wege gehe, wenn Groll in meinem Herzen aufsteigt, sobald ich sie sehe oder an sie denke? Und wie komme ich denn aus diesem Strudel wirklich praktisch heraus? Heute, wo du diese Botschaft gehört hast, musst du eine Entscheidung treffen. Du kommst nicht daran vorbei, denn wenn du so weiterlebst wie bisher und merkst, da ist ein Hass, das ist nicht gut. Und er wird dich so lange quälen, bis du die Sache aus der Welt geschafft hast. Aber wie? Wir hatten gehört, die Kraft Jesu macht es möglich, tatsächlich die Menschen, die Glaubensgeschwister zu lieben, so wie sie sind. Und echte Liebe zu den Glaubensgeschwistern zeigt sich im Tun und nicht im Reden. Und jetzt kommt als letztes meine Empfehlung, den Hass auf Glaubensgeschwister loszuwerden. Bete für die Person. Segne sie. Schreib dir auf, was dir Gutes über diesen Menschen einfällt. Bitte Jesus, dich von diesen negativen Sichtweisen zu befreien. Bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Sprich dann mit einem Christen deines Vertrauens darüber und bete mit ihm darüber. Und dann bitte Jesus um den Mut, auf die Person deines Hasses oder welche Stufe du auch immer da hast, zuzugehen und mit ihm oder ihr über deine Empfindungen zu reden und dass du mit der Hilfe Jesu, seiner Liebe, das überwinden willst. Und dann bitte diesen Menschen um Entschuldigung. Und schließlich, dann lobe und preise Gott für das, was er für dich getan hat. Und danach wird das Licht wieder scheinen und du wirst glücklich sein. Und neue Freude wird in dein Leben kommen. Zum Schluss will ich das Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe bewusst eins gewählt aus meinen jungen Jahren, als ich noch etwas emotionaler, erregbarer und vielleicht auch rücksichtsloser gewesen bin. Im Alter wird man ja doch etwas milder. Ich hatte gerade den Führerschein gemacht und meine Eltern baten mich, jeden Sonntag einen alten Mann mitzunehmen mit dem Auto in die Gemeinde. Das habe ich dann auch gerne getan, denn Autofahren wollte ich ja gerne. Aber dieser Mann, der Hilfe brauchte beim Ein- und Aussteigen, bedankte sich kein Mal. Er hatte nur immer irgendeine Kritik. Irgendwas war nicht in Ordnung, irgendwas gab es zu meckern. Irgendwas war falsch. Und nach einigen Wochen bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, also diesen Motzkerl fahre ich nicht mehr. Und sie hat Verständnis gehabt dafür. Und dann hat sie mir den Rat gegeben, bete mal für diesen Mann. Naja, das habe ich dann auch getan. Und am nächsten Sonntag stieg der ein und aus und es kam kein Wort des Meckerns oder der Kritik. Ich habe mich sehr gewundert. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht nächsten Sonntag, dann geht es wieder los. Nein, auch am nächsten Sonntag nicht. Und so weiter. Und ganz offensichtlich hatte dieser Mann sich verändert. Und ich wahrscheinlich auch. Deshalb sage ich heute voller Überzeugung, du kannst aus der Finsternis des Hasses herauskommen und du kannst dir die Kraft Jesu schenken lassen, seine Liebe auf dich strahlen lassen, ihm begegnen und so auch deinen Glaubensgeschwistern. Lass dich doch von der Kraft Jesu verändern. Schlag dich auf die aktive Seite der Liebe und leg den Hass ab. Wir haben schon 3 Lieder von Albert Frey gesungen. Wir singen noch ein weiteres jetzt. Meine Seele singe, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis.